Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
So, liebe Geschwister, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr hier seid. Meistens stehe ich ja hier vorne, wenn ich Musik mache. Das Problem ist, wenn ich hier Musik mache und rumgucke, kann ich gar nicht spielen, weil ich dann den Text vergesse und die Akkorde nicht sehe. Das einzige Mal, wo ich wirklich sehen kann, wer alles da ist, ist, wenn ich predige. Und das mache ich ganz selten. Es ist richtig schön, euch zu sehen. Also mal wirklich zu sehen. Dann sehe ich auch, wer da ganz hinten in der Ecke sitzt oder da hinten. Ich bin Eduard Keller. Die mich kennen, die nennen mich Ede. Ich bin verheiratet, von Beruf bin ich Lehrer und in der Gemeinde bin ich im Leitungskreis mit dabei. Wer mich nach der Predigt immer noch kennenlernen möchte, kann mich danach gerne ansprechen. Ich möchte eine Predigt halten und ich möchte mit euch kurz durchgehen, was euch in den nächsten Minuten erwartet. Also, heute schauen wir in einen Bibeltext rein, ein Gleichnis, und wir wollen heute gemeinsam angucken, was aus diesem Gleichnis für uns heute noch wichtig ist. Das heißt, ich erzähle euch, worum es in dem Gleichnis geht. Das ist der erste Teil der Predigt, wo ich den Bibeltext erklären werde. Und im zweiten Teil möchte ich euch mit ein paar Gedanken herausfordern, weil Gottes Wort uns ja nicht unverändert lässt. Und das soll heute auch nicht anders sein. Und ich würde direkt starten mit dem Text. Der steht in Lukas 18, Vers 1 bis 8. Ich lese ihn mal vor. Ihr könnt ihn hier vorne gern mitlesen oder auch in eurer Bibel nachschlagen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war ein Richter in der Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht, danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und handgreiflich wird. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, dass sie ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Fragezeichen. Kurz und knackig zusammengefasst geht es in diesem Gleichnis darum, da gibt es zwei Figuren, zwei Personen, ein Richter und eine Witwe. Und der Richter scheint so ein richtig fieser Mann zu sein, dem alles egal war, dem jeder Mensch egal war. Er hat gemacht, was er wollte. Und dann gibt es noch eine Witwe. Eine Witwe in der gleichen Stadt, wo der Richter ist, die mit ihrem Problem den Richter so lange behelligt, so lange nervt, bis der Richter sich endlich darum kümmert. So, das ist jetzt ein bisschen wenig Texterklärung. Deswegen steigen wir mal Vers für Vers in das Gleichnis rein. Vers 1. Es war ein Richter. Vers 2 ist das. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Was ist ein Richter? Ein Richter ist erstmal ein Mann, der bei einem juristischen Fall die Urteilsgewalt innehat. Und er entscheidet über Recht und Unrecht in einem Prozess. Und sein Urteil ist endgültig, das gilt. Und mit so einem Amt als Richter geht eine recht hohe soziale Position einher in der Gesellschaft, und das bedeutet, dass nicht jeder einfach so Richter werden kann. Da braucht man eine stabile Ausbildung und man muss in gewissem Maße auch Menschen lesen können, Fälle verstehen können, intelligent sein. Man muss etwas von Recht verstehen. Und dieser Richter, dieser Mann, scheint so ein Mann zu sein. Er kann in einem komplizierten Fall eins und eins zusammenzählen und erkennt vielleicht sogar, wenn jemand lügt. Also ein Job, der gar nicht so einfach ist. Und Jesus weist diesem Richter zwei Eigenschaften zu. Einmal, Vers 2a, er fürchtet Gott nicht. Nicht sehr positiv. Gottes Wort ist für den Richter vielleicht schon ein Begriff. Moral ist für ihn vielleicht auch ein Begriff. Aber es interessiert ihn überhaupt nicht, was in Gottes Wort steht und was moralisch ist oder was nicht. Er ist ein gewissenloser Mensch, der sich nicht um Themen wie Barmherzigkeit, Gnade, Tugend schert. Und er ist ein Mensch, der urteilt, der verurteilt und harte Strafen fällt. Er fürchtet Gott nicht. Und die zweite Eigenschaft, er scheut sich vor keinem Menschen. Als Richter ist das eine gute Eigenschaft, wenn man sich nicht vor Menschen fürchtet, weil du dadurch nicht beeinflussbar bist. Du lässt dich nicht so einfach durch ein Auftreten beeindrucken oder vielleicht sogar verängstigen, einschüchtern. Und willst du diesen Richter beeindrucken, beißt du eiskalt auf Granit. Das funktioniert gar nicht. Egal, wie emotional du dein Anliegen vorträgst, du kommst nicht zu ihm durch. Und Jesus zeichnet hier das Bild von einem Mann. Ein Mann in hoher gesellschaftlicher Position, ohne Gewissen, ohne Emotion, ohne Gottesfurcht. Jemand, der sich nicht einfach durch irgendwelche Geschichten, die ihm vorgetragen werden, umstimmen lässt und der in seinen Urteilen vielleicht sogar sehr hart durchgreift und ohne Rücksicht auf die Folgen für die Opfer, für die Täter und so weiter. Wenn du bei ihm vor Gericht stehst, entscheidet er über dich, ohne dass es ihn interessiert, was mit dir passiert. Er lässt sich nicht abschrecken, er hat keine Skrupel. Vielleicht hat er sogar ein bisschen psychopathische Züge, man weiß es nicht. Aber das ist der Richter, den Jesus hier präsentiert. Und dann gibt es noch eine ganz andere Figur, die Witwe. Vers 3. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Ja, eine Witwe, das ist eine Frau, deren Mann gestorben war. Und Witwen zählten damals, zur Zeit Jesu, genau wie Waisen übrigens, zu den schutzbedürftigen Menschengruppen in der Gesellschaft. Weil sie möglicherweise niemanden hatten, der sich für ihr Recht und auch für ihre Belange einsetzte. Und deshalb hat Gott extra besondere Gesetze in der Bibel gegeben, damit diese Menschengruppen geschützt sind. Zum Beispiel in 2. Mose 22, Vers 21 steht, ihr sollt Witwen und Waisen nicht bedrücken. 5. Mose 27, Vers 19. Nochmal eine Steigerung. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Waise und der Witwe beugt. Also Gott gibt in seinem Wort ganz klare Anweisungen, wie man mit Witwen und Waisen umgehen soll. Witwen, in unserem Fall die eine Witwe, steht unter Gottes Schutz und Gott sagt, ich werde denjenigen heimsuchen, der meinen Witwen, die ich sehe, der diese hilfsbedürftigen Menschen angeht, der sie bedrängt. Und in unserem Gleichnis hat unsere Witwe auch ein Problem. Irgendwie gibt es da einen Widersacher, der sie bedrängt und sie geht zu dem Richter und bittet ihn um Hilfe, weil sie das Recht darauf hat, dass sie Hilfe bekommt. Es ist die Aufgabe des Richters, sich darum zu kümmern. Sie wendet sich an ihn und sagt, Richter, ich suche Gerechtigkeit, bitte hilf mir dabei. Hilf mir, mein Recht gegen meinen Widersacher durchzusetzen. Und Jesus erzählt in dem Gleichnis weiter und sagt, und eine Zeit lang wollte er nicht. Also da passiert gar nichts. Ja? Und der Richter wollte nicht. Er hatte keine Lust gehabt. Was stimmt denn nicht mit dem? Was ist das denn für ein Richter? Ja? Hier ist eine Frau, eine Witwe, die ein Problem hat, wo Gott sagt, kümmere dich, ansonsten erwartet dich ein Fluch von meiner Seite. Aber es interessiert ihn nicht, was diese Frau will. Erinnert ihr euch, es war ein Richter in der Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Weil er nicht an Gott glaubt, weil er Gott nicht respektiert, weil er niemanden respektiert, macht er mit der Witwe, was er will. Nämlich gar nichts. Und die Witwe, was macht die Witwe? Aus Sicht des Richters war die Witwe einfach nur lästig. So lästig wie so eine Zecke. Ja, wie so eine Zecke, weil eine Zecke beißt sich in deiner Wade fest und bleibt da so lange, bis sie das hat, was sie will. Dann bekommt sie das und dann springt sie ab. Und das hat die Witwe auch gemacht. Die Witwe hat sich festgebissen und hat nicht locker gelassen. Und der Richter sagt daraufhin: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und handgreiflich wird. Ich übersetze das mal in heutiges Deutsch. Der Richter sagt: Auch wenn ich ein harter Brocken bin und die anderen mir vollkommen egal sind, diese Witwe, die geht mir richtig auf den Keks. Ich kümmere mich besser um ihr Anliegen, damit diese Geschichte nicht eskaliert und sie endlich Ruhe gibt. Vielleicht könnte man auch sagen, damit ich nicht gecancelt werde. Aber das wäre dem auch egal. Der Witwe in unserem Gleichnis gelingt es, durch ihre Ausdauer und ihre Beharrlichkeit den Richter dazu zu bewegen, dass er endlich sich um ihr Anliegen kümmert und das Problem gelöst wird. Und Jesus beendet an dieser Stelle erstmal das Gleichnis und lenkt die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer von diesem Punkt an zurück auf den Richter. Und er sagt dort in Vers 6: Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Wenn ihr euch schon ein paar Gleichnisse durchgelesen habt oder gehört habt, dann wisst ihr, ein Gleichnis hat immer irgendwo in einem Punkt einen Vergleich. Ein Vergleich aus einem sprachlichen Bild mit einem Bild aus dem echten Leben, aus der Realität. Und genau hier findet sich dieser Vergleich. Jesus vergleicht die Figur des ungerechten Richters mit Gott. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ich habe euch ja erzählt, was das für ein Mann ist. Ein ungerechter, ein harter Richter. Wie passt das zusammen, dass Jesus ihn mit Gott vergleicht? Lasst mich kurz erklären, was ich damit meine. Also, man kann ja Dinge auf unterschiedliche Art und Weise vergleichen. Zum Beispiel kann ich sagen, du bist so stark wie ein Bär. Und ein Bär ist ein gefährliches, ein starkes Tier. Und da ist der Vergleich absolut logisch zu sagen, der Bär ist stark, du bist so stark wie ein Bär. Das funktioniert, jeder versteht das. Das würde aber nicht funktionieren, dieser Vergleich würde nicht klappen, wenn ich sagen würde, du bist so stark wie eine Qualle. Das könnte vielleicht eine versteckte Beleidigung sein. Es sei denn, Quallen sind wirklich stark. Das weiß ich aber nicht. Aber ihr versteht, was ich meine. Und dieses Bild mit der Qualle, das kann man mit Jesus hier vergleichen, der den Richter, den ungerechten Richter mit Gott vergleicht. Irgendwie scheint das nicht zu passen. Irgendwas funktioniert hier nicht. Und dazu müssen wir uns den Vergleich ein bisschen genauer angucken. Was sagt der Richter? Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil die Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und handgreiflich wird. Dem ungerechten Richter geht es gar nicht darum, was die Witwe möchte, sondern es geht ihm nur um sich selbst. Der Richter möchte nur seine eigene Ruhe haben. Die Witwe ist vollkommen irrelevant. Und Jesus sagt aber etwas über Gottes Reaktion auf unsere Anliegen, auf die Anliegen der Gläubigen. Was sagt er da? Vers 7. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen. Gott aber, das heißt, Jesus vergleicht zwar den Richter mit Gott, aber gleichzeitig unterscheidet er die beiden voneinander. Jesus vergleicht einen Gegensatz. Er beschreibt einmal das Verhalten eines ungerechten Richters auf der einen Seite, der sich nur notgedrungen, weil er das halt so gerade will, um das Anliegen der Witwe kümmert. Und Gott stellt er hier auf der anderen Seite als Kontrast gegenüber und sagt, Gott ist nicht wie der Richter. Gott ist ganz anders. Gott ist vollkommen anders. Jesus bringt diesen Richter hier drüben auf der Seite als Negativbeispiel, wie Menschen sein können und Gott mit seiner guten Eigenschaft, mit seinen guten Eigenschaften, mit seiner positiven Einstellung, sein Verhalten gegenüber uns umso positiver, damit der Kontrast noch stärker ist. Das Schlechte im Vergleich zu Gottes besonders Gutem. Das heißt konkret, wenn schon der ungerechte Richter, der böse ist, sich um das Anliegen der Witwe kümmert, aber einfach nur deshalb, damit er endlich Ruhe gibt, um wie viel mehr wird sich Gott für seine Gläubigen, die ihn anbeten, Gott, der gut ist und voller Liebe für uns ist, wie sehr wird er sich für das Anliegen seiner Nachfolger einsetzen? Versteht ihr? Der Richter, der kümmert sich um sein Ding und ist böse, und Gott, der uns liebt, kümmert sich um uns. Das verstärkt diesen Unterschied nochmal. Und Jesus sagt in Vers 8 zusätzlich noch, dass Gott sich unverzüglich kümmern wird, um die rechtmäßigen Anliegen derjenigen zu bearbeiten, die ihn darum bitten. Er wird ihr Recht ohne Verzug ausführen. Das bedeutet der Satz. Und Jesus sagt das nicht einfach nur so, weil er ein toller Lehrer ist, weil er eine tolle Botschaft hat, weil er tolle Sachen irgendwie sagt. Nein, er sagt es, weil es wahr ist. Und ich finde, dass diese Botschaft von Jesus eine totale Ermutigung für uns ist. Gott kümmert sich um unsere Gebete, um unsere Anliegen, sobald er sie hört, weil er unverzüglich das Recht, unser Recht, ausführen möchte, sobald wir beten. Und das könnte jetzt hier ein perfekter Abschluss sein für das Gleichnis, für die Predigt. Und ich könnte mich jetzt hinsetzen und sagen, gut, das war's, liebe Leute. Aber der Text geht noch weiter. Da ist noch ein Vers. Und den möchte ich noch vorlesen. Und dieser Vers ist einer der Knackpunkte im Gleichnis. Jesus sagt am Ende dieses Bibeltextes, doch wird wohl der Sohn des Menschen, also Jesus, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. In welchem Bezug steht dieses Gleichnis, wo es ja irgendwie um Gebet geht, mit Glauben? Und dazu müssen wir anschauen, warum erzählt Jesus dieses Gleichnis seinen Jüngern. Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. Eigentlich ganz einfach. Kommst am Ende an, schaust du am Anfang wieder, aha, deshalb. Das Gleichnis soll mir also verdeutlichen, warum es sich lohnt, ins Gebet zu investieren und jederzeit zu beten und nicht nachzulassen. Warum macht das Jesus? Warum sagt Jesus, ey Leute, übrigens, ihr sollt nicht aufhören zu beten? Und warum macht er das? Dazu müssen wir in das Kapitel davor gucken, Lukas 17. Dort spricht Jesus vom Reich Gottes, wie es bereits schon da ist. Aber Jesus wird in den Himmel auffahren. Himmelfahrt haben wir vor ein paar Wochen gefeiert. Und Jesus wird wiederkommen. Und Jesus beschreibt diese Zeit, wo Jesus im Himmel ist, bis er wiederkommen möchte, als eine Zeit in dem Kapitel 17, die eine Zeit des Gerichts ist. Wenn Jesus wiederkommen wird, wird ein Gericht stattfinden. Ähnlich wie im Alten Testament bei Noah. Wer das nachlesen möchte, kann das tun. Ich nenne das jetzt nur. Jesus sagt, ihr Jünger, wenn ich im Himmel bin, werdet ihr euch mich herbeisehnen, weil ihr wollt gern, dass ich bei euch sein werde. Aber das geht nicht. Ich bin im Himmel. Ich werde nicht auf der Erde sein. Und Jesus wird eines Tages wiederkommen, um sein Reich auf dieser Erde aufzubauen. Sichtbar aufzubauen. Momentan ist es ja unsichtbar. Und Jesus stellt mit diesem Gleichnis eine Möglichkeit für seine Jünger vor, wie man bis zu seiner Wiederkunft durchhält als Christ. Und vor diesem Hintergrund ergibt das Gleichnis total Sinn, weil Jesus fordert die Jünger auf, ey Leute, bleibt dran, hört nicht auf zu beten. Kümmert euch darum, dass ihr immer wieder eure Anliegen vor Gott vortragt, bis ich wieder da bin. Die Witwe hat auch nicht locker gelassen. Sie hat so lange nicht locker gelassen, bis der Richter gesagt hat, jetzt gebe ich ihr halt, was sie will. So. Sie hat am Ende Erfolg gehabt. Und das bedeutet doch erst recht für mich, dass ich sage, ich kann doch zu meinem guten Gott, der mich lieb hat, der nicht böse ist, jederzeit kommen und meine Anliegen bringen und er wird sich kümmern. An dieser Stelle möchte ich einen ganz kurzen Umweg mit euch fahren und eine kurze Frage stellen. Danach kommen wir wieder zum Gleichnis zurück. Heißt das jetzt, wenn ich zu Gott komme und beharrlich auf Gott einbete, dass Gott mir auf jeden Fall meine Anliegen erfüllen wird? Dass meine Gebete erfüllt werden, hundertprozentig. Ich muss nur draufhalten, die ganze Zeit. Holger sagt, steht im Text. Die kurze Antwort lautet nein. Die längere Antwort lautet ja, Moment, du darfst mit all deinen Anliegen zu Gott kommen. Ja, du darfst auch beharrlich dranbleiben. Das ist überhaupt kein Problem. Das sollst du ja auch tun. Aber du kannst nicht erwarten, dass Gott deine Gebete direkt erfüllen wird, nur weil du ihn bestürmst und beharrlich dranbleibst. So funktioniert das nicht. Es macht nämlich einen Unterschied, mit welcher Einstellung ich bete. Ich erkläre euch kurz, was ich damit meine. In dem Gleichnis hat die Witwe den Richter unermüdlich bestürmt. Schaffe mir Recht, ich habe einen Widersacher, bitte hilf mir. Ihr ist Unrecht geschehen. Und Gott ist derjenige, der ein Gesetz gegeben hat, damit genau dieses Recht, damit der Witwe genau dieses Recht zuteil wird. Und die Witwe bittet darum, die bittet den Richter darum, dass er ihr genau dieses Recht, was von Gott gegeben ist, zukommen lässt. Das bedeutet, die Witwe bittet im Sinne Gottes, weil es Gottes Gesetz ist, dass Witwen und Waisen nicht bedrängt werden dürfen. Ihre Haltung stimmt also mit dem Willen Gottes überein. Und an der Stelle muss ich mich selber fragen, mit welcher Haltung, mit welcher inneren Einstellung bete ich? Bete ich, Herr, hilf mir, dass ich gut durch den Tag komme, irgendwie? Oder bete ich, Jesus, zeig du mir heute, wie ich dir an diesem Tag dienen kann? Was unterscheidet diese beiden Haltungen? Die eine fordert für sich selbst, hilf mir, damit ich heute durch den Tag komme. Ich will durch den Tag kommen. Die andere bittet für Gottes Reich. Herr Jesus, zeig mir, wie ich heute in deinem Reich dienen kann. Das ist ein Unterschied. Der Unterschied liegt aber in dem Fokus meines Gebets. Drehe ich mich in meinem Gebet nur um meine Bedürfnisse, das, was ich will, meine Anliegen, meine Empfindungen, meine Probleme, oder habe ich das Reich Gottes im Blick? Und ich möchte dich an der Stelle herausfordern, prüf doch mal dein eigenes Gebetsleben. Worum betest du eigentlich? Hast du deine Bedürfnisse im Blick oder hast du Reich Gottes im Blick? Kommen wir zurück zum Gleichnis. Warum spricht Jesus überhaupt von nicht ermatten und von dranbleiben? Reicht es denn nicht, einmal zu Gott zu beten? Weil Jesus sagt ja selber, Gott kümmert sich direkt um das Recht seiner Auserwählten. Ohne Verzug wird er sich darum kümmern. Ist es nicht übertrieben zu sagen, du musst regelmäßig beten, du musst häufig beten, bestürme Gott? Ich versuche mal, diesen Zusammenhang auf eine andere Weise zu verdeutlichen. Meine 8. Klasse sollte in der letzten Deutschstunde bei mir zum Thema Sachtexte, wir untersuchen gerade Zeitungen, sollten den Unterschied herausarbeiten zwischen einer Zeitungsmeldung und einem Zeitungsbericht. Ich will euch nicht langweilen, ja, aber sie sollen die zwei Textsorten unterscheiden. Und warum sage ich meinen Schülern, dass sie sich bei mir melden sollen, wenn sie Fragen bei der Bearbeitung der Aufgabe haben? Ich meine, das Ergebnis der Stunde wird doch am Ende sowieso zusammengetragen. Warum müssen sich die Schüler melden und sagen, ich verstehe das nicht, Herr Keller, weil ich die Aufgabe nicht verstanden habe, weil ich mal wieder gequatscht habe? Oder weil ich es wirklich nicht verstanden habe? Was selten ist. Meistens quatschen sie. Warum ist es so wichtig, dass ich merke, die Schüler melden sich, bitten mich um Hilfe, Ganz einfach, weil ich an ihrer Arbeitshaltung erkenne, ob sie gedanklich dabei sind, ob sie mitarbeiten wollen, ob sie lernen möchten, ob sie verstehen wollen, damit sie am Ende in der Klassenarbeit ihre Leistung zeigen können, was habe ich im Deutschunterricht gelernt. Und ich muss das am Ende sehen. Ich muss am Ende irgendwo ran sehen, die Schüler haben es verstanden. Und genau so verhält es sich in meinem Glauben auch. Wenn ich an Gott glaube, dann muss dieser Glaube in meinem Leben deutlich sichtbar werden. Und Jesus sagt, dass er unseren Glauben daran erkennt, dass wir im Gebet dranbleiben. Dass wir uns, genau wie in der Schule, immer wieder melden und sagen, Jesus, wir brauchen dich. Jesus, ich habe hier ein Problem. Jesus, ich möchte gerne für dein Reich arbeiten, aber hier und da und dieses und jenes. Die Witwe hat nicht aufgehört, den Richter zu bestürmen, und ihr Dranbleiben war am Ende von Erfolg gekrönt. Das Dranbleiben der Witwe hat also gezeigt, hat ihren Glauben an die Gerechtigkeit gezeigt. Und zwar in einer schwierigen Lage, wo ihr keiner helfen wollte. Und das Gebet der Witwe macht ihren Glauben an die Gerechtigkeit sichtbar. Ich wiederhole das gerne nochmal. Jesus betont im Gleichnis die Beharrlichkeit, die Stetigkeit der Witwe in ihrer schwierigen Lage und zieht gleichzeitig eine Parallele zu seinem Wiederkommen mit einer Frage, die es in sich hat. Wird der Sohn des Menschen Glauben finden auf der Erde? Und dieser Glaube an ihn wird nirgends so deutlich sichtbar wie im anhaltenden Gebet. Das Thema meiner Predigt heute lautet: Meine Beziehung zu Gott wird an meinem Gebetsleben sichtbar. Oder anders formuliert: Willst du wissen, wie stark dein Glaube ist? Dann schau auf dein Gebetsleben. Die Bibel sagt über den Glauben in Hebräer 11, Vers 1: Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das bedeutet, Glaube besteht aus meinen Überzeugungen im Hinblick auf etwas Unsichtbares, wovon ich aber überzeugt bin, dass es da ist. Es gibt da etwas Unsichtbares, was man nicht sieht, aber ich glaube daran, ich weiß, dass es da ist. Und wenn ich von der Arbeit komme, bin ich meistens hungrig. So, ja? Und ich glaube daran, dass in meinem Kühlschrank irgendwas Leckeres zu finden ist, das mich satt machen wird. Ja, ich sitze noch in der Bahn. Ich sehe also den Kühlschrankinhalt nicht, aber ich bin überzeugt, ich glaube daran, dass da irgendwo in der hintersten Ecke vielleicht etwas Leckeres zu finden sein wird, wo ich mich schon drauf freue. Ich glaube also an mein Mittagessen, ja, und ich hoffe sehr darauf. Aber mal Spaß beiseite. So ähnlich ist es auch mit Gott. Ja, wenn ich sage, dass ich an Gott glaube, dann bin ich überzeugt, dass er existiert, dass er wirklich da ist, dass er Wirklichkeit ist, auch wenn er gerade nicht sichtbar ist, wenn sein Reich nicht sichtbar ist. Und ich setze meine Hoffnung auf Gott und auf sein Reich, auch wenn ich es nicht sehen kann. Und diese Überzeugung, diese Hoffnung, dieser Glaube, den ich habe, der drückt sich in meiner Einstellung zu Gott aus. Und meine Einstellung könnt ihr nicht sehen. Meine Einstellung kann ich auch nicht sehen, aber was ihr sehen könnt, was ich sehen kann, sind bestimmte Verhaltensweisen, die ich habe. Um mal beim Kühlschrank zu bleiben. Woran sieht man denn heutzutage, dass sich Leute über ihr Essen freuen? Na, ganz einfach. Sie machen ständig Fotos davon und posten es in ihrem WhatsApp-Status. Post-Workout-Snack oder Summer-Snack. Low-Carb-Food am Abend. Hashtag mal was Frisches. So, ne? Menschen ist es so wichtig, dass andere sehen, wie sie sich gesund ernähren, dass sie sich was Gutes gönnen. Es ist ihnen so wichtig, dass sie ein Foto davon machen und jeden in ihrem Facebook- oder WhatsApp-Status damit nerven. Wer will das denn sehen? Ja, toll, dass du das so ein leckeres Essen hast. Ich habe nichts davon. Aber das ist nicht nur mit Essen so, das kann ja auch was anderes sein. Schau mal, meine neue Frisur. Oder, na, passt zufällig. Oder haben wir nicht ein wunderschönen Urlaub. Und dann kommen die ganzen Urlaubsfotos und denkst dir, schön. Man sieht an den Fotos, was den Menschen wichtig ist. Sie wollen etwas zeigen von sich. Sie wollen sich selbst zeigen. Sie wollen das zeigen, was bei ihnen Neues da ist, was ihnen wichtig ist. Woran wird sichtbar, dass mein Glaube an Gott wichtig ist? Es wird daran sichtbar, wie viel Zeit ich im Gebet mit Gott verbringe. Das ist der Indikator am Ende. Es wird daran sichtbar, wie offen und ehrlich ich mein Herz vor Gott ausschütte und ihn mit meinen Anliegen bedränge. So wie andere nicht aufhören, regelmäßig ihr Abendessen zu fotografieren, genauso regelmäßig sollen wir Gläubigen nicht aufhören, regelmäßig ins Gebet zu Gott zu gehen. Ich bitte euch jetzt, keinen neuen Trend anzufangen, dass ihr irgendwelche Fotos in WhatsApp-Status postet mit den unterschiedlichen Gebetshaltungen, die ihr habt, ja? Aber was ich sagen möchte ist, regelmäßiges Gebet zeigt mein Glaubensleben. Lass mich noch, bevor ich zum Schluss komme, kurz etwas Persönliches von mir erzählen. Ich habe während der Vorbereitung dieser Predigt mein Gebetsleben in dem letzten Jahr einmal überdacht und mich wirklich gefragt, wie ausdauernd hast du, Ede, eigentlich gebetet? Und ich muss ehrlich sagen, dass es bei mir gar nicht gut aussieht, weil ich mindestens seit einem Jahr fast gar nicht gebetet habe. Ich war vielleicht 8-mal im letzten Jahr länger als eine Stunde beten und 4-mal davon im Urlaub. Mein morgendliches Gebet war nicht länger als 10 bis 15 Minuten und war zum Großteil oberflächlich, alltäglich wiederkehrende Dinge wie Bitte um Bewahrung, Gebet für meine Ehe, Situationen in meinem Referendariat, wo ich um Hilfe gebeten habe, dass ich meine Prüfung schaffe, dass ich meine Stunden rumkriege, dass ich irgendwie meinen Unterricht vorbereiten kann. Und Bewahrung so unterwegs halt. Gottes Reich, meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu meinen Freunden, meine Familienmitglieder, die nicht bekehrt sind, meine eigene Heiligung, Mission für die Politik, dass meine eigenen Schüler Gott finden. Fehlanzeige. Ich musste feststellen, dass ich kaum für diese Dinge bete, die Gottes Reich betreffen. Und das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen. Ich bemühe mich darum, regelmäßig am Sonntag hier zu beten, aber das heißt noch gar nichts. Gebet ist anstrengend, ich bin unkonzentriert, ich bin müde, ich bin abgelenkt, deswegen kann ich gerade nicht beten. Und ausgerechnet ich muss über diese Bibelstelle predigen, wo ich euch klar machen soll, dass mein Glaubensleben deutlich wird anhand meines Gebets. Für Jesus geht Glaube und Gebet Hand in Hand. Willst du wissen, wie stark dein Glaube ist, dann schau auf dein Gebetsleben. Und das, was ich festgestellt habe, war, wenn das wirklich der Indikator ist, dann glaube ich wenig. Ich glaube oberflächlich und eigentlich ganz selten. Aber dieses Gleichnis hat mich extrem ermutigt. Und ich möchte euch dieses Gleichnis als enorme Ermutigung für uns, für euch, gerne mitgeben, weil wir unser Gebetsleben radikal verändern können. Einfach weil Gott sich um unsere Anliegen kümmert. Und das ist das Gute. Ja, ich glaube, wir unterschätzen Gott sehr, sehr stark, weil er uns doch damit herausfordert. Er fordert mich heraus und sagt, Junge, bete doch erstmal so wie diese Witwe. Bleib doch mal dran. Und dann wirst du sehen, was ich mache. Ich bin aber unkonzentriert und bin müde. Und irgendwie habe ich noch ein Smartphone in der Tasche, was ständig klingelt. Und außerdem ist es gerade sowieso zu warm. Oder? Ich habe mich entschieden, während dieser Vorbereitung, ich möchte Jesus nicht enttäuschen. Ich möchte mit meinem oberflächlichen Gebet aufhören und ich fange wieder an, regelmäßig zu beten. Und mein erster Schritt war in der letzten Woche, ich möchte wieder mehr für meine Freunde beten, für meine Gemeinde, für verschiedene Anliegen und für verschiedene Bereiche. Ich möchte Gott neu persönlich kennenlernen. Ich möchte tief ins Gebet einsteigen und ich möchte ihn genauso bestürmen wie diese Witwe. Und aus diesem Grund habe ich an der Stelle Buße getan und habe eine Veränderung in die Wege geleitet, sodass Jenny und ich jetzt beide entschlossen haben, wir beten zusammen, einmal am Tag, morgens oder abends, wenn es gerade passt, wo wir die Menschen um uns herum in den Blick nehmen. Und stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, ihr alle, jeder von uns hier, trifft diese Entscheidung. Und wir als Gemeinde würden jetzt sagen, okay, ein halbes Jahr lang beten wir jetzt jeden Tag, wann auch immer das ist, aber wir beten. Wir beten für unsere Gemeinde, wir beten für unsere Ehen, wir beten für unsere Kinder, wir beten für unsere Familien, für unsere Nachbarn. Ihr müsst nicht alles auf einmal machen, aber ihr könnt euch ein, zwei Sachen aussuchen. Und jeden Tag beten wir für unsere Beziehung zum Herrn Jesus, für unsere Heiligung und für unseren Nächsten. Glaubst du, dass das an uns keine Veränderung bewirkt? Ich glaube, dass dabei was Unfassbares entstehen würde. Weil schräge Verhaltensweisen, blöde Kommentare, ungesunde Gewohnheiten und ein ganz blöder Umgang im Miteinander unter uns würde Schritt für Schritt, nicht sofort, aber wahrscheinlich Schritt für Schritt aufhören. Weil ich immer wieder den anderen im Blick habe. Nicht nur, weil es um mich geht, sondern weil es mir um Gottes Reich geht. Weil es mir um Heiligung geht, für mich selbst. Und das finde ich mega. Ich finde das richtig genial, diese Vorstellung. Vielleicht bist du gerade gut dabei. Vielleicht bist du jemand, der sagt, bei mir läuft das Gebetsleben so, nur aufwärts und vorwärts, kein Problem. Aber vielleicht stellst du auch gerade fest, so, oh, ich bin eher so, wie es bei Eda auch so ist. Dann sei nicht entmutigt. Sei auch nicht frustriert, weil du vielleicht denkst, ich bete und bete und bete und Gott hört mein Gebet irgendwie nicht. Gott möchte, dass wir unseren Glauben im Gebet zeigen. Fangt doch gleich morgen an. Fangt doch damit richtig morgen früh an und sagt, jawohl, ich nehme wenigstens 10 Minuten, 15 Minuten. Damit fange ich an, damit starte ich. Ich habe das gemacht und es macht einen Unterschied. Vielleicht hast du keine Idee, wie du beten sollst, wofür du beten kannst und vielleicht hast du auch kein Problem, aber die anderen Menschen haben Probleme. Und damit ihr nicht einfach rausgeht und sagt, ich weiß gar nicht genau, wofür ich beten soll, ich habe euch draußen im Foyer drei Blätter, also drei Seiten, vorbereitet, wo eine Hilfe ist. Wie kann ich beten? Wofür kann ich beten? Wie kann ich beten? Welche Möglichkeiten gibt es, verschiedene Sachen auszuprobieren? Welche Organisation kann ich im Gebet unterstützen? Welche Apps kann ich verwenden, wenn du ein App-Fan bist oder wenn du Listen erstellen möchtest? Hier sind gute Vorschläge drauf. Sprich mich einfach an, wenn du Ideen brauchst. Und was ganz wichtig ist, jeder von uns ist anders. Jeder von uns hat andere Anliegen. Jeder von uns betet anders. Das ist vollkommen in Ordnung. Das soll auch so sein. Wir sind am Ende angelangt und ich will nochmal ganz kurz zusammenfassen, worum es heute ging. Wir haben uns mit dem Gleichnis vom ungerechten Richter beschäftigt, den eine Witwe so lange bestürmt hat, bis sie ihr Recht eingeklagt hat. Und Jesus nimmt diesen Richter als Beispiel für Gott, um einen Kontrast darzustellen, dass der Richter, der böse ist, der sich eingesetzt hat für die Witwe, ein Negativbeispiel ist im Vergleich zu Gott, der gut ist. Und Jesus möchte uns ermutigen, im Gebet dran zu bleiben, weil die Zeiten schwer sind. Und wir brauchen das Gebet. Und wir sollen nicht aufhören, unsere Bitten vor Gott zu bringen. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, irgendwie, das geht nur bis zur Decke und nicht weiter. Und Gebete brauchen Zeit. Und wir brauchen für diese Zeit selber auch für unsere persönliche Begegnung mit Gott. Fang heute an, sei wie die Witwe. Kämpfe für dein Anliegen für Gottes Reich. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.